Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
Unser Gast heute ist Gerhard Schröder. Von 1998 bis 2005 war er Bundeskanzler. Bezüglich seiner Anrede im Interview bevorzugt der frühere Regierungschef das schlichte Herr Schröder.
Grüß dich.
Heute sorgt er als Buchautor für Gesprächsstoff, aktuell mit seinem Werk Letzte Chance, warum wir jetzt eine neue Weltordnung brauchen. Co-Autor ist Professor Gregor Schölgen. Guten Morgen nach Hannover, Herr Schröder.
Guten Morgen.
Ja, bevor wir mit Ihnen über die deutsche Corona-Politik und die neue Weltordnung sprechen, zunächst traditionell zurück zu Jochen Werner. Lieber Jochen, wo stehen wir denn aktuell mit den RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders?
Ja, wir haben heute Tag 141 des deutschen Lockdowns. RKI meldet 7.700 Neuinfektionen im Vergleich zum vergangenen Montag 1.100 mehr. Wir wissen ja, montags ist die Zahl immer nicht genau so wirklich aussagekräftig wegen des Meldeverhaltens. Die Inzidenz liegt bei 107. Und was ist bei uns an der Essener Universitätsmedizin? Wir versorgen aktuell 60 Covid-19-Patienten stationär, 28 davon auf den Intensivstationen. Was mich neben unserem ganz besonderen Gast heute natürlich beschäftigt, ist die heutige Ministerpräsidentenrunde mit der Bundeskanzlerin. Nach der Lektüre des gestern bekannt gewordenen Entwurfs zur Beschlussvorlage erhärtet sich bei mir der Eindruck, dass Vertrauensverlust zum vorherrschenden Ausdruck in der Pandemie werden könnte. Zum einen in Richtung Politik, zum anderen aber nicht minder von der Politik zu den Bürgern, auch hinsichtlich der medizinischen Versorgung. Wie schon mehrfach von mir angemerkt, wir stehen nicht mehr da, wo wir noch vor 5 Monaten standen. Die Alten- und Pflegeheime, aus denen die Mehrzahl der Toten kamen, sind heute nahezu durchgeimpft. Ebenso geimpft ist ein Großteil des medizinischen Personals. Wir haben unter anderem eine Antikörpertherapie zur Verfügung für besonders gefährdet Erkrankte. Nach wie vor zeichnen wir uns durch ein wirklich starkes Gesundheitswesen in Deutschland aus. Wir verfügen über Testkapazitäten, die noch stärker abgerufen werden könnten. Und wir haben auch Apps zur zum Beispiel Kontaktnachverfolgung. All diese Entwicklungen, das sind ja Fortschritte, finden im Beschlussentwurf keine wirklich durchgreifende Berücksichtigung bei der Planung für den jetzt wohl anstehenden sechsten Folgemonat im Lockdown. Möglicherweise auch ein Zeichen dafür, dass es eben an einer weiterführenden Strategie mangelt. Wie auch immer, ich freue mich jetzt riesig auf das Gespräch mit unserem ehemaligen Bundeskanzler, aber gebe vorher nochmal das Wort zu dir, lieber Jens.
Ja, mich beschäftigt das Chaos in Deutschland, die Schwäche, die wir zeigen. Die mittelständische Wirtschaft gibt dem Corona-Management der Politik die Schulnote ungenügend. Und auch die Geduld der Bürger ist am Ende. Wir erleben den Abstieg eines Superstars. Die Unzufriedenheit ist groß, alle murren. Unser Gast heute kennt sich bestens aus in der Politik. Gerhard Schröder, nochmals herzlich willkommen. Was muss passieren, damit wir wieder in die Spur zurückkommen?
Zunächst einmal geht es gegenwärtig darum, die Zahl der Infektionen wieder in Grenzen zu halten. Und das geht nach dem, was vorher abgelaufen ist, wohl nur durch jedenfalls keine weiteren Öffnungen, wenn nicht sogar durch regionale Verschärfung des Lockdowns. Und genau diese Notwendigkeit hat damit zu tun, dass wohl am Beginn Fehler gemacht worden sind. Wir waren verglichen mit anderen Ländern, etwa Südkorea, nicht gut im Testen, nicht gut im Verfolgen des Infektionsgeschehens. Wir waren nicht so schlecht, und da muss man den Medizinern ein Kompliment machen, in dem, was man heilen oder jedenfalls versorgen nennt. Und das Missverhältnis also zwischen dem, was Testen angerichtet hätte, positiv gemeint, und dem, was das Nachverfolgen des Infektionsgeschehens angeht, dieses Missverhältnis im Vergleich etwa zu Südkorea, auch zu Taiwan, muss man sagen, auch anderen Ländern, macht uns schwer zu schaffen, gar keine Frage. Hinzu kommt, und dass diese Kritik, diese leise Kritik an der Bundesregierung, darf ich ja wohl anmerken, hinzu kommt, dass man offenkundig versäumt hat, neben der europäischen Dimension so etwas wie eine nationale Impfreserve wirklich aufzubauen. Denn mit einer solchen Reserve hätte man natürlich sehr viel rascher durchimpfen können, als das geschehen ist. Da sind Fehler gemacht worden, vor allen Dingen auch in der Europäischen Union. Die Bürokratie dort ist offenbar nicht fix und fähig genug, um die Aufgaben, die ihr gestellt worden sind, auch angemessen in Ordnung zu bringen und die Ergebnisse zu erreichen. Und ich verstehe überhaupt nicht, dass jetzt der Binnenkommissar, Franzose, ich weiß gar nicht aus welchen Gründen, nicht er Franzose ist, aus welchen Gründen er das sagt, hergeht und sagt, auf gar keinen Fall wollen wir den Impfstoff Sputnik aus Russland haben, so als wenn es da ideologische Begrenzungen geben dürfte, was Impfstoffe angeht, sondern da geht es doch wohl nur um die Qualität. Und ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass die Europäische Kommission und ihre Institution, die EMA nämlich, flotter vorankommt bei der Prüfung, ob dieser Impfstoff verwendbar ist, und zwar sicher verwendbar ist. Das scheint er zu sein, wenn selbst die deutsche STIKO, wie man sie nennt, sagt, das ist ein gut gebauter Impfstoff, dann finde ich, muss man dafür sorgen, und das kann man auf der europäischen Ebene wohl nicht, Ideologie beiseite zu lassen und zu sagen, wir nehmen, was wir brauchen können und was hilft. Denn die Lage ist schlimm genug. Nicht nur in Deutschland, auch in ganz Europa erst recht.
Jochen, siehst du das als Mediziner ähnlich? Sollten wir Sputnik einsetzen? Bist du offen dafür?
Also bei dem Sputnik-Impfstoff ist es doch so. Die Ergebnisse sind in einer herausragenden Fachzeitschrift publiziert. Wenn man das Ganze anzweifelt, dann zweifelt man auch die Wertigkeit dieser Fachzeitschrift an. Das ist ein internationales Begutachtungsgremium. Also mich, als diese Publikation erschien, dachte ich, gut, das ist quasi jetzt das Gütesiegel und jetzt wird es weitergehen. Und ich glaube, man muss sehr, sehr gute Gründe finden, wenn man das dann nicht machen will, gerade auch vor dem Druck. Ja, wir haben es alle erlebt, letzte Woche ist AstraZeneca. Was alles passiert, niemand weiß auch, was passieren kann. Aber ich sage, für die Wissenschaftler sind die Publikationen extrem wichtig. Und wenn ein hochkarätiges Fachjournal diese ganzen Daten analysiert hat mit vielen Experten und zu dem Schluss kommt, dass die Publikation ja akzeptiert wurde, dann ist es für mich eigentlich verwunderlich, was sich immer alles so schwer tut.
Herr Schröder, wie erklären sich diese Russlandfeindlichkeit, die ja offensichtlich überall da ist? Ich meine, die Zeit des Eisernen Vorhangs ist doch schon so lange vorbei. Und wir hatten einen Trump, wir hatten die Eiszeit mit Amerika. Hätte es da nicht die Chance gegeben, dass man stärker aufeinander zugeht?
Leider ist diese Chance verpasst worden. Zurück zum ersten Teil Ihrer Frage. Ich habe so den Eindruck, wenn ich mir einige Medien, die gar nicht so unwichtig sind, in Deutschland anschaue, dass man so Sehnsucht nach einem neuen Kalten Krieg hat, also Sehnsucht nach den 50er und frühen 60er Jahren. Ich weiß nicht, wer sich davon irgendetwas Gutes für unser Land und die Menschen in unserem Land verspricht, aber das scheint so zu sein. Wir brauchen im Gegenteil etwas anderes. Wir brauchen nicht weniger Dialog, wir brauchen mehr Dialog. Gerade die Situation jetzt zeigt doch, dass kein Land der Welt in der Lage ist, eine Pandemie wie diese alleine zu bekämpfen, sondern es braucht dort mehr an internationaler Zusammenarbeit. Gott sei Dank sind die Amerikaner in der Weltgesundheitsorganisation zurück. Das ist ja schon mal ein Schritt, wenn er auch nicht ausreicht. Das Gleiche gilt doch auch für andere Fragen, zum Beispiel für die Klimafrage. Wer glaubt denn ernsthaft, man könnte das ohne Dialog mit Russland und China in den Griff bekommen? Das Gleiche kann man doch bei der Migrationsfrage sehen. Auch hier kann man doch nicht isoliert glauben, das lösen zu können, sondern das geht nur, wenn man mehr Dialog führt, bei allen Unterschieden, die es in den Werthaltungen innerhalb der internen Politiken geben mag. Es ist vernünftig, dass man jenseits dessen hergeht und sagt, wo können wir, wo müssen wir zusammenarbeiten? Und es ist doch völliger Unsinn zu glauben, dass irgendjemand ein Zurück in den Kalten Krieg ein Interesse haben könnte, wirtschaftlich nicht, politisch schon gar nicht. und natürlich auch kein Interesse haben kann an einer Neuauflage des Handelskrieges, zum Beispiel mit Russland oder auch mit China. Wir haben als Exportnation ganz, ganz andere Interessen. Wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen, dann müssen wir mehr an Dialog üben, als vielleicht ein solches Land wie Amerika aus innenpolitischen Gründen für richtig hält. Wir können uns dem nicht einfach anschließen, wenn wir unsere eigenen Interessen sichern wollen.
Stichwort Klimawandel. Wir starten ja in ein Jahrzehnt der Nachhaltigkeit. Je erfolgreicher wir damit sind, desto weniger brauchen wir aber fossile Energien aus Öl und Gas. In Amerika gibt es Experten, die damit rechnen, dass diese Entwicklung Erdölnationen wie Russland in eine große Krise stürzen werden, wenn sie fossile Brennstoffe nur noch zu Dumpingpreisen verkaufen können. Als Folge könnten Millionen Russen das Land verlassen. Wie wahrscheinlich halten Sie dieses Szenario, dass das mal kommen wird?
Ich glaube, das sind alles so Dinge, das hatten wir ja schon mal. Ich erinnere daran, als es in den 60er, 70er Jahren, als dort von der sogenannten gelben Gefahr geredet, als wenn sich Hunderte von Millionen Chinesen auf den Weg nach Europa machen würden. Das sind doch alles komische, irrationale Vorstellungen, die da als Politik ausgegeben werden. Nein, natürlich hat Russland seine Schwierigkeiten. Das bestreitet selbst dort, selbst in der Regierung dort niemanden. Und natürlich wäre es vernünftig, das geht aber nur, indem man Dialog führt, dass man dort weiterkommt, was zum Beispiel Rechtssicherheit für Unternehmen angeht, was die Bekämpfung von Korruption angeht. All das sind doch Probleme, die man helfen kann zu lösen, wenn man dialogbereit ist, aber doch nicht lösen kann, wenn man meint, man müsste sich abschotten. Meine These ist, und das spüren doch die Menschen in Deutschland mehr und mehr, immer dann, wenn man ein rationales, ein vernünftiges Verhältnis zu Russland hatte in der Geschichte, erst recht im letzten Jahrhundert, dann war Frieden und war wirtschaftliche Prosperität in Europa. Wenn das nicht so war, häufig bedauerlicherweise von Deutschland ausgehend, war es umgekehrt. Und deswegen, das Denken, was sich da in einigen Medien auftut, hat mit dem Gefühl der Mehrheit der Deutschen recht wenig zu tun. Und das ist gut so, weil die spüren, wir brauchen in solchen Situationen, die Pandemie ist nur ein Zeichen dafür, weltweit mehr und nicht weniger reden miteinander, Dialog, wo immer es geht. Man muss auch deutlich machen, wo die Unterschiede sind. Gar keine Frage, das geschieht doch. Aber die Unterschiede zum Maßstab rationaler Politik machen zu wollen, ist irrational.
Wir senden ja im Rahmen eines Medienverbundes und dazu gehört auch die WAZ und eine Leserin, Marlene Appel aus Essen, die macht sich große Sorgen. Und zwar hat sie geschrieben, ist Putin ein Killer? Hintergrund ist, US-Präsident Joe Biden hat Wladimir Putin indirekt einen Mörder genannt. Damit hat er einen diplomatischen Eklat gesorgt. Was glauben Sie, wie sich die US-Politik unter Biden entwickeln wird?
Also zunächst einmal, ich habe es gesagt, ist es ja so, dass in einigen Punkten, die wichtig sind, WHO, Klimaabkommen aus Paris, die amerikanische Politik sich Gott sei Dank geändert hat. Das soll man ruhig als positiv werten. Ich glaube, in anderen Punkten, in der Energiefrage, aber auch in anderen Fragen, zum Beispiel beim Exportverbot von Impfstoffen aus Amerika in andere Länder, ist offenbar keine Überwindung von America First zu sehen. Das ist bedauerlich. Der Ton hat sich geändert. Ob sich neben ein paar spektakulären Entscheidungen auch das Verhältnis als solches ändert, das wird man sehen. Das Problem, das ich sehe, ist nicht der Unwille innerhalb der neuen amerikanischen Administration, sondern das Problem, das ich sehe, dass diese Administration abhängiger ist, als das sein sollte, von innenpolitischen Dingen und Diskussionen in Amerika, sei es die Migrationsfrage an der amerikanisch-mexikanischen Grenze, sei es aber auch die Frage der Energie. Es ist doch unsinnig, den Europäern, speziell den Deutschen, vorschreiben zu wollen, wie sie ihre souveräne Energiepolitik einzurichten haben. Wir sind doch kein Wurmfortsatz amerikanischer Politik, sondern ich denke, ein souveränes Land, und darauf sollten wir auch bestehen. Also zunächst einmal, was Bidens Administration angeht, ein, zwei gute Entscheidungen, die Hoffnung machen. Dann aber werden wir schauen müssen und widersprechen müssen, wo man uns etwa in einen Handelskrieg mit China oder auch Russland hineinziehen will oder wo man unsere Souveränität in der Energieversorgung beschneiden will. Das geht nicht.
Sie schreiben in Ihrem Buch Letzte Chance, Donald Trump habe mit seiner Aussage recht, dass die EU gegründet worden ist, um die Vereinigten Staaten im Handel zu schlagen. Was heißt diese Erkenntnis für das transatlantische Verhältnis, wenn aus Freunden Konkurrenten werden?
Realisiert das muss man doch, das muss man doch aushalten. Ich meine, es ist doch auch im täglichen Leben so, dass man gelegentlich konkurriert und trotzdem freundschaftlich verbunden bleiben kann. Ich meine, Konkurrenz in einem Markt ist doch nicht gleichzusetzen mit Feindseligkeit oder gar Feindschaft. Das sollte auf gar keinen Fall geschehen. Natürlich war es das gute Recht der Europäer nach dem blutigen letzten Jahrhundert, sich zusammenzuschließen und dies nicht nur politisch, aber eben auch politisch, natürlich auch wirtschaftlich. Warum sollten wir unsere europäischen Interessen auf dem Markt nicht auch in Konkurrenz zu den Amerikanern vertreten? Das tun die doch auch, und zwar mit Hilfe ihrer erheblichen politischen Macht überall in der Welt. Und insofern, Europa sollte sich nicht in die Defensive drängen lassen, keine Feindseligkeiten, keine innerstaatlichen Feinderklärungen oder bilateralen Feinderklärungen, aber durchaus deutlich machen, wir haben unsere Interessen, die formulieren wir, die vertreten wir, und wo es übereingeht, umso besser mit den Amerikanern, und wo das nicht übereingeht, muss man freundschaftlichen Austausch in die Wege leiten, aber darf doch seine eigenen Interessen nicht aufgeben, nur weil andere und seines noch so enge Freunde wie die Amerikaner zweifellos sein sollen und bleiben sollen. Die eigenen Interessen aufzugeben, ist doch, zahlt sich auch zum Schluss nicht aus. Man nimmt uns nicht ernst, wenn wir das täten.
Also mehr Selbstbewusstsein. Auf der anderen Seite haben wir die China als künftige Weltmacht oder jetzige Weltmacht schon. Das Reich der Mitte hat einen Masterplan zur Weltspitze. Sie gehen in Ihrem Buch auch sehr stark und viel auf China ein. Welche Rolle kann Europa in dieser neuen Weltordnung zwischen Machtpolen aus China und den Vereinigten Staaten spielen?
Schauen Sie, kein europäisches Land, das glauben ja nur die Briten, dass sie das alleine könnten, kein europäisches Land kann auf dem gleichen Level wie China auf der einen Seite und die Amerikaner auf der anderen Seite ökonomisch und politisch wirklich spielen. Wirklich. Kein Europäisches. Auch Deutschland nicht übrigens. Aber die Europäische Union kann das. Kann es aber nur, wenn sie sowohl wirtschaftlich als, und das ist die Konsequenz, die einige scheuen, auch militärisch einheitlicher wird, integrierter wird. In der Wirtschaftspolitik reicht es eben nicht, nur die Geldpolitik koordinieren zu können durch die Europäische Zentralbank, sondern wir brauchen, wenn wir auf gleichem Level wie die beiden erstgenannten Mächte mitspielen wollen, brauchen wir mehr Integration, gerade auch in der Wirtschaftspolitik und auch in der Finanzpolitik. Das muss die nächste Generation europäischer Politiker ins Werk setzen können, sonst versäumt sie ihren eigentlichen Auftritt und Auftrag. Und das Zweite ist natürlich, wir brauchen auf europäischer Ebene die Möglichkeit, meinethalben innerhalb der NATO, aber sehr deutlich auch eigenständig agieren zu können. Und dies insbesondere natürlich in den europanahen Räumen. Und deswegen plädiere ich oder plädieren wir in dem Buch auch für eine europäische Verteidigungsstrategie, die koordiniert wird mit der NATO, aber die auch selber in der Lage ist zu agieren. Wir tun das ja, wenn wir den Franzosen etwa in Afrika helfen, noch zu wenig, denke ich. Wir tun das, wenn wir gemeinsam beispielsweise hergehen und sagen, was können wir denn tun, um Konflikte zwischen Griechenland und der Türkei zu lösen. All das muss besser werden, koordinierter werden. Das heißt, wir brauchen eine europäische Verteidigungsgemeinschaft. Wie gesagt, nicht unbedingt gegen die NATO, aber doch so, dass sie auch souveräne Entscheidungen zu treffen in der Lage ist.
In Ihrem Buch gehen Sie etwas kritischer auch mit der NATO um. Sie sagten, dass sie 1991 ihr Ziel erreicht hat und mit der Auflösung des Ostblocks hätte man auch die westliche Bündnis auflösen können. Welche Zukunft sehen Sie dann überhaupt für die europäische Verteidigungspolitik?
Schauen Sie, es ist ja so, es gab damals durchaus den russischen Vorschlag, eine Region zu schaffen, wie das genannt wurde, von Vladivostok bis Lissabon. Das heißt, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und der deutschen Wiedervereinigung war man etwas weiter, als man gegenwärtig ist, nämlich von der Vorstellung beseelt, wirklich zu den Akten zu legen, was das Gegeneinander ausgeht, möglicherweise sogar das Militärische, und zu mehr Kooperation in diesen Räumen zu kommen. Daran sollte man wieder anknüpfen, jedenfalls nach meiner festen Überzeugung. Und das bedeutet eben, dass wir Europäer aufhören sollten, zu glauben, etwa in der Frage der Krim könnten wir Russland zu einer Umkehr mit Sanktionen zwingen. Das wird nicht funktionieren. Ich bin dafür, dass man die Souveränität der Ukraine schützt, gar keine Frage. Die stellt aber auch niemand in Frage. Und das Problem, das man im Donbass hat, muss man mit den Formaten, die es gibt, speziell zwischen Deutschland und Frankreich, in Kooperation mit Russland zu lösen, angehen. Aber auch da mit Sanktionen zu drohen, führt doch nur zur Verfestigung des Status quo und ist kein Schritt nach vorne. Von daher, die gesamte Sanktionspolitik, die da gemacht wird, ist doch gescheitert. Das muss man einfach sehen. Führt ausschließlich dazu, was man ja auch nicht unbedingt kritisieren muss, dass in den sanktionierten Staaten sich eigene Wirtschaft besser und stärker entwickelt, was den deutschen Marktteilnehmern in diesen Staaten nicht unbedingt nutzt, wie man etwa in der Landwirtschaftspolitik sehen kann.
Aber Sie sprechen sich jetzt dann für die NATO weiterhin aus oder gibt es noch, sagen Sie...
Wir brauchen eine veränderte NATO. Ich habe überhaupt nichts gegen die Strukturen, in denen man operiert. Das Problem, was wir haben, ist doch, dass die NATO oder dass Teile der NATO meinen, man brauche, um den inneren Zusammenhalt zu stärken, im Grunde Russland wieder als Feind. Niemand in Russland glaubt, dass man jetzt NATO-Mitglieder überfallen sollte und könnte. Niemand. Aber in Deutschland scheint es wieder so zu werden, dass etliche daran arbeiten, an einer neuen Freund-Feind-Erklärung. Und das kann doch nicht funktionieren. Und deswegen glaube ich, dass es absolut notwendig ist, dazu überzugehen, ein Gespräch wieder mit Russland neu zu beginnen und herzugehen, wo gibt es gemeinsame Interessen im ökonomischen, aber auch im politischen und wo müssen wir uns auch gelegentlich streiten. Das ist auch gar keine Frage. Wir streiten über Dinge, die uns unterscheiden, wie etwa die Frage, wie geht man eigentlich was die afrikanische Dimension angeht, wie geht man um mit den Konflikten im Mittelmeer. Und all diese Sachen, das kann man doch in einer vernünftigen Art und Weise lösen. Und deswegen, die Struktur der NATO muss sich nicht ändern. Nur das Problem ist doch, dass nach dem Ende des Kalten Krieges der NATO, um ihren inneren Zusammenhalt besser zu organisieren, schlicht der Feind abhandengekommen ist. Und man geht jetzt ran, einen neuen Feind zu schaffen mit Russland, dass man ähnlich aggressiv einschätzt wie die frühere Sowjetunion. Das ist aber nicht der Fall. Und das entspricht auch nicht den Wirklichkeiten, auf die man sich einlassen muss.
Wenn wir nochmal auf die Blöcke schauen, wir haben den amerikanischen und den chinesischen Block. Wir leben in Deutschland sehr viel und mit amerikanischer Technologie. Google, Apple, wir zurzeit über Zoom, dass wir miteinander sprechen. Und auf der anderen Seite haben wir VW und die Automobilindustrie, die vom chinesischen Markt abhängig ist. Ich glaube, ein Großteil der Autos geht mittlerweile von Wolfsburg rüber nach China. Frage, sind wir abhängig sowohl auf der einen Seite von den Amerikanern im täglichen Business und dann auch von den Chinesen, was den Wohlstand anbelangt? Und sind wir dadurch auch erpressbar?
Nein, es gibt gegenseitige Abhängigkeit. Schauen Sie, ich nenne mal ein anderes Beispiel. Energiepolitik, kenne ich mich ein bisschen aus. Wir brauchen, um die Klimafragen in den Griff zu kriegen, brauchen wir die den Ausstieg aus der Atomenergie. Haben wir gemacht. Teilweise gut, teilweise weniger gut. Wir haben dann entschieden, aus der Steinkohle auszusteigen, Braunkohle auch. Sind wir dabei, wird organisiert in einem durchaus vernünftigen Prozess. Wir wollen, und das ist auch gut so, Renewables als Energieträger haben, also erneuerbare Energieträger. Das ist perspektivisch ganz richtig, auch unter Klimaproblemen, angesichts der Klimaprobleme, aber es wird Zeit brauchen. Und diese Zeit kann nur überbrückt werden, wenn wir auf den fossilen Energieträger setzen, der am wenigsten umweltschädlich ist. Und das ist nun einmal Gas. Und da wir in Europa kaum noch etwas haben, die Gasvorräte in England sind erschöpft, in Norwegen, in den Niederlanden ebenso, gehen sie zu Ende oder dürfen nicht mehr gefördert werden wie in den Niederlanden aus bestimmten ökologischen Gründen. Und deswegen müssen wir Gas importieren. Und da ist es nun mal so, wir haben zwei Möglichkeiten. Einmal über Pipeline-Gas aus Russland, besser qualitativ und preiswerter als das, was wir über die Schiffe, also verflüssigtes Gas, aus woher auch immer, meinethalben auch aus den USA, kriegen. So. Und das müssen wir hinkriegen. Und diese Brückentechnologie, die Gas heißt, die brauchen wir für die nächsten 20, 30 Jahre, bis wir völlig autark sind, was Renewables angeht. Wobei bei den erneuerbaren Energieträgern muss es ja auch so sein, dass die bezahlbar bleiben für einen Industriestaat wie Deutschland, leise hinzugefügt auch bezahlbar für ganz normal verdienende Verbraucher. Mhm.
Sie sagten, die Atomkraft haben wir abgeschaltet, das stimmt ja auch. Es gibt aber Stimmen jetzt in der Nachhaltigkeitsdiskussion, unter anderem von Bill Gates und weiteren, die sagen, müssen wir nicht darüber nachdenken, dass Kernenergie vielleicht ein Comeback bekommt. Wir haben ja auch nicht, unsere Autos verbieten wir, wenn wir Unfälle haben, sondern wir haben sie ständig weiterentwickelt. Es gibt einen Airbag, es gibt Sicherheitsgurte, es gibt vielleicht demnächst selbstfahrende Autos, die gar keine Unfälle mehr haben. Müssen wir uns vor der Kernkraft verschließen oder sagen Sie, lasst uns das einfach einmal anschauen, ob die nächste und übernächste Generation uns weiterbringt.
Die Diskussion, da wundere ich mich wirklich, wenn Bill Gates sie jetzt führt, die ist so uralt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass ein solch intelligenter Mensch wie Bill Gates mit solchen Argumenten kommt. Denn was er mindestens mitbedenken müsste, wäre erstens die nachgewiesene Gefährlichkeit, die ja selbst die ehemalige Kernenergie Befürworterin Frau Merkel mit Fukushima erreicht hat, wie wir wissen. Und zweitens, wir haben keine Lösung, jedenfalls keine vernünftige bisher, für die Entsorgung abgebrannter Brennstäbe, die Millionen von Jahren uns beschäftigen müssen, wobei keiner weiß, ob wir die Informationen, wo wir die verbuddeln, so über so lange Zeiträume überhaupt weitergeben können. Also diese Kernenergiedebatte, die halte ich für heillos veraltet. Nein, wir müssen perspektivisch auf die Erneuerbaren setzen und wir brauchen Gas als eine Brückentechnologie, bis wir das erreicht haben. Übrigens, was Antriebe angeht, sollte man die Frage, schaffen wir das nicht nur mit batteriegetriebenen Aggregaten, sondern welche Rolle kann zum Beispiel auch bei Antrieben Wasserstoff spielen, wird eine ganz wichtige Debatte sein, die jetzt auf uns zukommt. Und auch da sind natürlich die Länder, die etwa über Gas verfügen, denkbare Wasserstofflieferanten, wenn auch nicht so grün, wie sich einige das vorstellen. Allein werden wir es damit auch nicht schaffen.
Ich würde gerne noch einmal nach Deutschland zurückkommen zur Pandemie. Wir haben jetzt leider dieses Superwahljahr. Wir erleben ja schon, oder wir haben etwas Wahlkampf auch erlebt. Wie beurteilen Sie die nächsten Monate? Wie wird das weitergehen? Wie weit wird parteipolitisches Denken vielleicht eben in dieser hoch angespannten Situation zum Schluss Einfluss haben? Wie sehen Sie das?
Wünschenswert wäre, wenn man sich jetzt zusammenrisse und sagen würde, Bund und Länder, ihr seid gemeinsam verantwortlich dafür, dass jetzt effektiv gearbeitet wird beim Impfen, bei der Beschaffung jedes Impfstoffes, wir haben über Sputnik geredet, jedes Impfstoffes, der wirklich hilfreich sein kann, Und wir müssen Druck ausüben auf eine Bürokratie in Brüssel, die an diesem Punkt auch wieder mal gezeigt hat, dass sie zu schläfrig ist. Das kann man ja nicht bestreiten. Und dass sie deswegen ungeeignet ist, alleine die Versorgung sicherzustellen. Es gibt ja genügend, Italien gehört dazu, die auch schon zusätzlich eigene Wege gehen. Wir hätten das auch machen können. Sie kennen die Debatte, dass Herr Spahn ursprünglich eine nationale Lösung wollte, dann offenbar. So entnehme ich den Zeitungen, andere Informationen habe ich auch nicht mehr, offenbar ausgebremst worden ist von seiner Vorgesetzten. Und deswegen haben wir diese Probleme. Die müssen gelöst werden unter Einbeziehung der Hausärzte. Wissen Sie, ich habe nie verstanden, warum man die Leute, die wissen, wie krank ihre Patienten sind, die wissen alles über die Patienten, die sie besuchen zu Hause und nicht zur Not mit der Tochter telefonieren, wenn die Mutter zu alt ist, um sich etwa über online einzuklinken in die Vergabe von Impfterminen. Ich habe nicht verstanden, warum die nicht vorher einbezogen worden sind. Dahinter stand wohl offenkundig die Angst, dass die Hausärzte sich nicht strikt an die Vorgaben von STIKO halten würden. Ich finde dieses Misstrauen in Menschen, die anderen helfen, das finde ich nun wirklich übertrieben. Ich hätte mehr Misstrauen in Bürokratie als in meinen Hausarzt. Das muss ich mal sehr deutlich sagen. Und ich glaube, das geht vielen so. Da sind Fehler gemacht worden. Hat keinen Sinn, sich darüber zu verbreiten. Was wir jetzt brauchen, ist, jeder Impfstoff, den man kriegen kann, muss her. Hausärzte müssen einbezogen. Es muss eine Impfkampagne geben, die wirklich Wucht hat. Da ist Wumm mal gebraucht. Und nicht nur in anderen Zusammenhängen. Und dann denke ich, sollte man die Diskussion über Parteipolitik in dieser Frage vergessen. Es gibt noch genügend Fragen, über die man sich im Bundestagswahlkampf dann unterhalten und auch streiten können kann und muss.
Vorletzte Frage. Wenn wir in 10 Jahren auf diese Zeit im Rückspiegel zurückgucken, was steht denn in den Geschichtsbüchern? Welcher Trend, welcher Megatrend startet jetzt? Was sind unsere Learnings und was wird uns massiv begleiten?
Ich will 3 Dinge nennen. Erstens, nach wie vor, bei aller Bedeutung der Klimafrage, die aber eingebettet werden muss in eine internationale Strategie, die zugleich Frieden sichert. Die ganze Frage Frieden und wie erhält man das? Angesichts auch von kriegerischen Konflikten viel zu vielen Teilen der Welt, diese Frage einzubetten in eine Friedensdiskussion insgesamt, ist der eine Trend. Der andere Trend ist ein alter. Ich glaube, dass wir einen Fehler machen, wenn wir die Frage, speziell auch in Deutschland, Bildung, 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 nicht in den Mittelpunkt, auch in den Mittelpunkt der Politik stellen. Das geht über alle Ebenen. Das geht über die Grundschulen, über die weiterführenden Schulen und die Universitäten. Wir sind eine Nation, die angewiesen ist auf die Köpfe seiner Menschen. Andere Rohstoffe haben wir ja kaum. Und deswegen wird das der Trend sein müssen. Und der dritte Trend, den ich sehe, ist, dass wir hergehen müssen und etwas tun müssen, was die wenigsten in Sicht haben. Wir werden ein massives Arbeitskräftepotenzial bekommen. Und wir müssen die Generation junger Leute, die jetzt zu uns gekommen sind als Flüchtlinge, ganz schnell instand setzen, das zu sein, was die Deutschen einfach brauchen. Nämlich diejenigen, die die Arbeit machen, jeden Tag in den Betrieben und die so gut ausgebildet sind, dass sie auch die Arbeit, die anders organisiert werden wird, in Zukunft verrichten können. Wenn wir diesen Teil der Integration, nämlich die Leute in Beschäftigung zu bringen, die in Millionengröße zu uns gekommen sind, dann werden wir Probleme kriegen, auch im Wirtschaftlichen, und das sollten wir nicht. Jenseits dessen, das will ich wirklich noch sagen dürfen, ich bin zum Pessimismus unfähig. Ich glaube, wir können das schaffen. Ich sage nicht, wir schaffen das, wir können das schaffen, wenn wir die Dinge, die ich genannt habe, wirklich anpacken ich bin optimistisch genug, sicher zu sein, dass wir in der einen oder anderen Weise, auch mit vielen Fehlern behaftet, das auch tun werden.
Sie sind ja auch ein optimistischer Europäer, das merkt man, das spürt man, wenn man Ihr Buch liest. Und Sie sind Fußballfan. Und wir haben ja demnächst eine große EM in ganz Europa. Und zuletzt forderte der UEFA-Präsident sogar eine Garantie für Zuschauer. Glauben Sie, dass es richtig ist, dass wir eine EM in ganz Europa spielen?
Das kann man machen, aber das hängt natürlich ab von der Entwicklung der Pandemie. Vor allen Dingen, man kann nicht hergehen und sagen, jenseits dessen, wie die Situation in dem Land, wo ein Spiel ausgetragen werden soll, was die Pandemie angeht, wirklich ist, wollen wir eine Garantie der Zuschauer. Das ist unsinnig. Da muss man diesen Funktionären auch mal sagen, ihr bestimmt das nicht, sondern das bestimmt rationale Politik, gestützt auf noch rationalere Wissenschaft.
Aber so eine EM im Ruhrgebiet stattfinden zu lassen, ich meine, die Champions League wurde auch nach Portugal verlegt und man hat dann dort an einem Ort mehr oder weniger gespielt oder an mehreren Orten, aber in einer Region, ist das nicht etwas, was wir anstreben sollten?
Naja, ich meine, unter den Bedingungen muss man sehen, wie entwickelt sich das dann. Ja. Aber zum Beispiel eine Europameisterschaft nicht nur im einen Land auszutragen, ist ja im Prinzip vernünftig. Wenn das dann geschieht und wir noch nicht durch sind, was die Pandemie angeht, wobei mir übrigens dieser Begriff Herdenimmunität immer so merkwürdig aufstößt, weil ich finde immer noch, dass die Einwohner eines europäischen Landes nicht als Herde bezeichnet werden sollten, auch wenn man gelegentlich Zweifel hat, ob man das darf oder nicht darf. Aber wenn wir durch sein sollten, dann macht es ja Sinn, auch Zuschauer zu zählen. Wenn nicht, dann kann das stattfinden, aber so wie Bundesliga jetzt stattfindet. Und dann kann doch kein europäischer Fußballfunktionär herkommen und sagen, wenn ihr das und das, was ich will, nicht tut, dann dürft ihr kein Austragungsort sein. Wo leben wir denn?
19 Minuten sind vorbei. Wir haben sogar mächtig überzogen, weil es so viel Spaß gemacht und so interessant war. Vielen Dank, Gerhard Schröder. Unsere Tech-Gäste am Dienstag, Sie sprachen Bildung an, sind Kira Buchmann, die Leiterin der berufsbildenden Schule in Buchholz, und ihr Abteilungsleiter Sven Gamasin. Und die sprechen über Digitalisierung an den Schulen. Und das wird sehr spannend auch. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg.
Und aus Essen.
Und aus Hannover natürlich, die wirkliche Metropole Deutschlands.
Das war 19 die DUB-Chefvisite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.